es ist ja total interessant, wie so Bauchgefühl irgendwie entsteht und wann man dem überhaupt vertrauen kann. Und einer, der da dazu forscht, ist eben dieser Daniel Kahnemann oder geforscht hat. Und ich fand es total interessant, so unterschiedliche Perspektiven auf ein und dasselbe Thema zu sehen, weil Daniel Kahnemann ist zum Beispiel, das wird man auch in diesem Buch, wenn man das mal lesen möchte, in diesem Thinking Fast and Slow oder wie es heißt, feststellen, der ist sehr kritisch gegenüber unserer Intuition. Der sagt nämlich, dass es eigentlich, wir verlassen uns da auf irgendwelche kognitiven Verzerrungen, auf irgendwelche Heuristiken und so.
Genau, es gab jetzt wieder Nobelpreise vor ein paar Wochen, Anfang Oktober. Und dann habe ich mir so ein bisschen, nochmal so ein bisschen die Nobelpreisgeschichten angeschaut. Natürlich jetzt Heisenberg, einer der jüngsten NobelpreisgewinnerInnen. Wie sieht's denn aus, Jan? Weißt du, wer die einzige Person ist, die zwei Nobelpreise gewonnen hat in zwei wissenschaftlichen Bereichen?
Was los Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
Hallo, ihr kleinen Wissenschaftsmäuse. Schön, dass ihr dabei seid. Nach so einer langen Sommerpause sind wir wieder da. Herzlich willkommen zu Was los Wissenschaft. Ich bin Lisa und bei mir ist natürlich wie immer Jan. Hallo Jan.
Hallo.
Jan ist Psychologe, ich bin Physikerin. Und ja, wir wollen es ein bisschen lockerer angehen jetzt so nach dem Urlaub. Wir haben hier beide neben uns ein Spaßgetränk stehen, wie man das heutzutage sagt. Und wollen ein bisschen über Wissenschaft quatschen und ein bisschen darüber, wie jetzt unsere Monate waren, in denen wir uns gar nicht gesprochen haben. Weil wir haben uns schon ein paar Mal gesprochen, aber nicht so oft tatsächlich.
Das stimmt.
Ja, manchmal haben wir in diesem Podcast auch Gäste, manchmal nicht. Heute sind wir nur zu zweit, wollen euch mal wieder ein bisschen abholen, mal wieder in die Wissenschaftswelt holen. Ja, was geht, Jan? Wie war deine Sommerpause so? Was hast du für ein Spaßgetränk dabei?
Ich mach erstmal kurz, weil das die große Neuigkeit ist. Ja. Dass unser USP ist, dass wir ein Spaßgetränk haben dabei.
Ja.
Ich habe ein, und da muss man wirklich sagen, Spaß in Anführungsstrichen, weil es ist wirklich eine Stufe über Leitungswasser. Und zwar habe ich ein Jever-Fun.
Sprudelwasser, nee.
Ich habe ein alkoholfreies Jever-Fun. Und das hat nicht mal irgendwie Zucker.
Echt?
Es ist also wirklich, ja, es hat unter 0,5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Also Spaß wirklich in Anführungsstrichen. Aber schmeckt sehr gut. Ich kann es empfehlen. Jever, wenn ihr uns sponsern wollt, dann
also ich meine, ich komme ja auch aus Friesland. Warum ist das so schwer zu sagen? Ich komme ja auch aus Friesland und da ist natürlich Jever richtig der Hit.
Sagt ihr Jever?
Jever? Ja,
das sagst du denn. Das ist ganz komisch. Jever. Oh, in der Werbung sagen die auch, wie das Jever, nee.
Wie das Land, so das Jever.
Ja, genau. Okay, ich mache das mal kurz auf, ja? Ich mache mal kurz hier so.
Jetzt denke ich gerade nach, ob man Jever oder Jever sagt.
Fürs Mikro mache ich das mal kurz auf.
Lecker.
War das ein perfekter Werbesound?
Ja, das war gut.
Okay, und jetzt noch das Trinken?
Mein Vater trinkt ja Jever immer warm. Meistens.
Bitte sag nicht Jever, das macht mich wirklich fertig.
Also wenn jemand das richtig sagt, wahrscheinlich, dann bin ja wohl ich das.
Das stimmt. Was hast du denn mitgebracht?
Ein Almdudler.
Oh.
Ich hatte richtig
in der
Bock.
Dose?
Ja, Stil echt aus der Dose.
Kleine Umweltsau.
Entschuldigung, es schmeckt aus der Dose einfach geiler. und sonst trinke ich den ganzen Liter leer und da hatte ich keinen Bock drauf. Da ist auf jeden Fall mehr Zucker drin. Das ist die zweite Zutat, ist Zucker. Und ich freue mich jetzt schon drauf, das auszumachen. Ich habe ein bisschen längere Fingernägel gerade, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt ohne Aua funktioniert.
Okay, perfekt. Wow.
Boah, geil.
Ich glaube, das Knallen hat schön übersteuert. Das Zischen.
Das Zischen, sehr schön.
So, dann trinken wir ein kleines Stückchen. Ja, wir wollen euch kurz updaten, was alles so passiert ist. Wir waren ja sehr, sehr lange weg. Wir waren beide im Urlaub, davon können wir kurz erzählen. Und dann aber auch so ein bisschen, was so beruflich passiert ist. Was hast du denn? Du warst ja auch weg. Wo warst du denn, Lisa?
Ich war tatsächlich gar nicht so lange weg. Wie du. Ich war eine Woche in Südfrankreich und mit der Familie von meinem Mann. Das war sehr schön. Und zwar waren wir Kitesurfen. Das war ziemlich lustig, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich habe es ehrlich gesagt richtig gut hingekriegt. Wir hatten auch dann so ein bisschen danach schon gegoogelt, wo man denn danach noch kitesurfen kann. Ob man noch nachsehen kitesurfen kann. Aber es macht schon Spaß. Also ich hatte ja Angst, abzuheben mit dem Kite und einfach bis nach Marokko zu fliegen. Aber es ist nicht passiert. Aber man wird schon, so, wie mein Schwager gesagt hat, you eat shit. Also man ist einfach, you swallow half the Mediterranean Sea, hat er gesagt. Und so war es auch. Also man wird halt so hochgezogen. Also man ist, für die, die es nicht kennen, das ist so wie Drachenlenken. Man hat so einen ganz großen Drachen unten, wie so ein Snowboard an den Füßen. Und man muss praktisch den, der Drache ist dann wie beim Windsurfen so das Windsegel, das einen zieht. Aber man ist da dran festgemacht so. Und natürlich.
Ja, und der kann sich halt auch noch irgendwie, also der
verdrehen.
Ja, genau. Und beim Windsurfen, da kippt das, also wenn du da halt irgendwie dein Segel falsch hältst, dann fällt es halt um. Das war's.
Genau.
Oder? Und, du kannst jetzt nicht einfach so unkontrolliert bis nach Marokko fahren. So.
Also mein Schwiegervater wollte das auch unbedingt machen. Und der ist schon sehr klein und leicht, ne? Aber ich meine, die geben einem auch dann einen Drachen, der zu einem passt, so, ne? Aber trotzdem, wir waren so im Wasser und wir sind so weggefahren mit unserem Boot, weil man muss ja auch wegfahren, weil das ist ja, du wirst ja richtig weit gezogen mit dem Ding. Und dann sind wir so gerade weggefahren und dann ist sein Kite so hochgegangen und dann ist er so mit dem Kite so komplett aus dem Wasser raus. Also bin ich ganz komplett raus und so seine Füße, weil ich so ungelogen einen Meter aus dem Wasser raus.
Oh, fuck.
Und dann verdreht sich der Kite meistens, weil man passt da nicht auf, ne? Man muss ihn ja nicht lenken. Und dann kracht der mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und Lautstärke auf die See. Und dann
und
ist man halt.
Was passiert mit dir da?
Dann bist du wahrscheinlich erstmal über den See gezogen, über die Meeresoberfläche gezogen und wirst so gewaterboardet.
Also ist wirklich so dup, 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 dup.
Ja, nee, ein bisschen tiefer drin, also eher so. Ja, und dann musst du halt schauen, dass du dich stabilisierst und dann halt den Kite wieder hochkriegst.
Mhm. Ja. Okay, krass.
Ja, also es ist auch sehr viel Physik dabei, muss man sagen. Sehr viel Windphysik.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Nee, war Spaß. Macht Spaß. Genau.
Klingt sehr cool.
Das habe ich gemacht. Ja,
schön.
Ja, so war's. Und du so?
Ach, ich war in Japan.
Ja, erzähl mal.
Keine
große
Sache.
Ich habe ja ein paar
Fotos
gesehen.
Nee.
Das sah sehr
warm aus.
Ich
war 3 Wochen in Japan mit meinem Freund und wir sind so ein bisschen mit dem Zug durch Japan gefahren, haben ein bisschen Japan erkundet. Interessantes Land. Die Leute sind super höflich, super respektvoll, so wie man sich das auch, glaube ich, vorstellt. Es funktioniert alles super gut. Das ist natürlich geil, einfach mit dem Zug zu fahren und du kannst dich auf alles verlassen. Es kommt alles pünktlich. Es ist alles sauber. Es ist super gut organisiert. Und dann sind die Leute in der Bahn zum Beispiel auch noch total nett. Also, oder sagen wir nicht nett, sondern total rücksichtsvoll. Es spricht niemand, was ich total angenehm finde. Also die Bahn kann rappelvoll sein, so eine Metro. Du hast wirklich ganz wenig Platz, aber es ist klimatisiert, die Leute sind leise, es ist alles sortiert. Wenn du raus willst, musst du dich nur in Bewegung setzen und die Leute machen automatisch Platz.
Wahnsinn.
Du musst nichts sagen. Es ist einfach so viel angenehmer. Fahr mal mit der Linie 18 in Köln, mit der KVB. Boah, Horror, Horror. Ich sag's dir. Naja, auf jeden Fall, war total schön. Am Fuji waren wir, das war mein persönliches Highlight. Das war wunderschön. Da waren wir zu zweit am Fuße des Fuji und sind da so ein bisschen rumgekraxelt. Genau, das war total schön. Ein Lowlight war tatsächlich Sushi, davon war ich sehr
Ich wollte gerade nach dem Essen fragen, ehrlich gesagt,
ja,
weil
Essen
das ist natürlich
mega.
Für mich das Wichtigste. Das
Essen
ist übrigens Frankreich, meiner Meinung nach, ist das beschissenste Essen in Europa.
Kurzer Front an die komplette Gourmet-Küche, glaube ich.
Weit aus dem Fenster gelehnt, wenn man kein Fleisch mag, wenn man kein Fleisch isst.
Ja, fair.
Ja, okay. Aber Sushi war nicht so?
Essen super lecker an sich. Mhm. Also so Ramen und so. Wir haben so viel Ramen gegessen.
Ja, nice.
Also wirklich, ich glaube, wir haben in 21 Tagen bestimmt 15 Mal Ramen gegessen.
Aber war es nicht so warm?
Es war warm, ist egal. Schmeckt super. Wirklich super. Okay. Und ist günstig. Sushi, richtig enttäuschend.
Jan guckt auch richtig enttäuscht.
Es war.
Und wütend.
Das ist ja da so unfassbar frisch. Also, wir haben es mit Fisch gegessen und der Fisch ist so frisch, dass er wirklich schmeckt wie direkt aus dem Meer gefühlt.
Ja, und was ist daran jetzt schlecht? Er
schmeckt halt nach absolut nichts, nach gar nichts, nach null. Du hast nur diese Textur, nur dieses Mundgefühl von Fisch. Mhm. Aber es schmeckt nach wirklich nichts.
Aber nicht so ein bisschen salzig oder so?
Maximal ein klein bisschen salzig. Aber es schmeckt wirklich, ich weiß nicht, ob das Sushi bei uns einfach älter ist, schlechter
ist. Weil es so processed ist, weil es schon so verarbeitet.
Ich habe keine Ahnung. Es schmeckt auf jeden Fall mir deutlich besser. Und ich fand es da echt lame. Es hatte gar keinen Bock gemacht, das zu essen.
Schade.
Ja. Ich glaube, das ist einfach so überhyped, dass Leute sich einbilden, dass das besonders gut schmeckt. Also ich glaube den Leuten aus Japan, dass denen es schmeckt, so eigene Kultur so meinetwegen. Aber Leute, die von hier dahin kommen und das dann so hochhypen, da wage ich mich mal weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ich glaube, das ist einfach so überhyped.
Also so eine geile These einfach, das ist frisch und schmeckt nach nichts. Du meinst, unsere europäische Palette ist gar nicht dafür vorbereitet, weil wir schon diesen verarbeiteten Fisch kennen.
I don't know, ich fand es einfach kacke.
So. Okay.
Nee, aber abgesehen davon, super cool.
Ja.
Genauso cool
oh.
wie ein Fakt, den du vorbereitet hast.
Den ich Oder? Vorbereitet habe.
Hast du nicht einen Fakt mitgebracht?
Na, ich hab so ein bisschen überlegt, weil jetzt ja Nobelpreise rausgekommen sind.
Mm.
Habe ich mir jetzt wieder so ein bisschen, wir hatten ja schon neulich mal, glaube ich, mit der Person, fast der Person, die jüngste Person war, die den Nobelpreis gewonnen hat. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war. Mist, wer war das denn nochmal? Irgendein Physiker, über den wir in der Folge gesprochen haben, der so mit 33 den Nobelpreis bekommen hat.
Ah, ja, ich erinnere mich.
Du erinnerst dich, ne? Oh, das muss ich jetzt googeln, das ist jetzt sonst ja ultra peinlich.
Ja, wir haben dann darüber gesprochen, was wir bis dahin erreicht haben.
Ja, genau.
Dass du mich gefragt hast, was du bis dahin erreicht.
Ah, natürlich, das war, ich muss es gar nicht nachschauen, ich glaube, es war Heisenberg.
Ah ja, okay, den man ja, ja, genau.
Den man kennt von Breaking Bad.
Spätestens seit Breaking Bad kennt man den Namen.
Mit 34 hat er den genau bekommen.
So krank.
Genau, es gab jetzt wieder Nobelpreise vor ein paar Wochen, Anfang Oktober. Und dann habe ich mir so ein bisschen, nochmal so ein bisschen die Nobelpreisgeschichten angeschaut. Natürlich jetzt Heisenberg, einer der jüngsten NobelpreisgewinnerInnen. Wie sieht's denn aus, Jan? Weißt du, wer die einzige Person ist, die zwei Nobelpreise gewonnen hat in zwei wissenschaftlichen Bereichen?
In zwei unterschiedlichen?
In zwei unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen.
Boah, nee, keine Ahnung.
Du kennst diese Person zu 1000%.
Okay.
Soll ich dir noch mehr Hinweise geben? Oder willst du ein paar Leute raten?
Es könnte extrem unangenehm werden.
Für dich.
Je mehr Hinweise du mir gibst, ja.
Dann rate doch jetzt mal zwei Leute. Dann könnte die Wahrscheinlichkeit, dass die Person dabei ist, relativ hoch.
Albert Einstein.
Das ist nicht korrekt. Vor Albert Einstein noch.
Vor Albert Einstein. Mhm. Ich wollte erst sagen Marie Curie, aber die war, boah, ich kann es nicht einordnen. Ist sie es?
Doch, es ist Marie Curie. Ich wusste,
ja?
dass du es rätst, ja.
Geil.
Nicht schlecht.
Hammer.
Ja.
In welchen denn?
In Physik und Chemie hat sie den Nobelpreis gewonnen. Ja,
krass.
Sie ist die einzige, die zwei in wissenschaftlichen Bereichen gewonnen hat. Aber die andere Person, die zwei gewonnen hat, hat die halt in, ich glaube, Chemie und Friedensnobelpreis gewonnen.
Ja,
der also, ja, Friedensnobelpreis. Also sorry, ja. Den hätte ja fast Trump gewonnen. Den würde ich jetzt nicht mitzählen, so
ja.
Denke ich mir. Und zwar war das Linus Pauling, nur um das so fertig nochmal hier.
Ah.
Linus Pauling.
Habe ich auch schon mal gehört.
Ja, ich habe wusste
weiß aber
gerade
überhaupt nicht, was der gemacht hat.
Der war wohl ein Friedensaktivist, aber auch Chemiker. Also der hat den Friedensnobelpreis.
Ja, obviously.
Ja, also die sind eigentlich die einzigen beiden, die zwei Nobelpreise in zwei verschiedenen Feldern bekommen hat. Und da er den Peace-Nobelpreis gewonnen hat, den Friedensnobelpreis, würde ich schon sagen, eigentlich Marie Curie ist die einzige.
Ja, come on.
Oder? Come on.
Ja, echt. Geil, dass eine Frau ist.
Ja, sie war auch die erste Frau, die den Nobelpreis gewonnen hat.
Das ist krass.
Ja, das ist schon cool. Und wusstest du eigentlich auch, dass in ihrer Familie noch sehr viel mehr Leute den Nobelpreis gewonnen haben?
Nee.
Insgesamt in der Familie Curie gab es 5 Nobelpreise.
Krass.
Mhm. Ihre Tochter
Wer hat die gewonnen?
Ihre Tochter hat auch einen Nobelpreis gewonnen.
Alter, gab es das überhaupt schon mal, dass
ich glaube,
also Elternteil und Kind jeweils einen gewonnen
haben? Das habe ich auch versucht nachzuschauen. Ich glaube ja, tatsächlich. Inzwischen weiß ich es nicht, ob das noch stimmt, aber damals war es, glaube ich, schon eine Neuigkeit sozusagen. Mhm. Und beide auch, also ihre Tochter heißt Irene, die hat auch den zusammen mit ihrem Mann gewonnen. Und Marie Curie hat ja auch ihren ersten Nobelpreis zusammen mit ihrem Mann gewonnen, Pierre Curie.
Ah,
genau. Tatsächlich habe ich dann auch herausgefunden, dass sie den eigentlich gar nicht bekommen sollte. Aber einer der Leute auf dem Komitee hat gesagt, dass sie auch den Nobelpreis bekommen soll. Was ich ziemlich krass finde, weil das war irgendwie 1905 oder so.
Ja,
oder voll. 1903. Und das fand ich ganz schön fortschrittlich, ehrlich gesagt.
Ja, krass.
Ja.
Da muss man sich auch mal überlegen, für die Zeit, wie krass sie gewesen sein muss.
Ja.
Dass das all diese Geschlechtervorurteile, also trotz all dieser Geschlechtervorurteile, hat sie gewonnen.
Ja, das stimmt, das ist krass. Aber sie durfte nicht sprechen bei Vorträgen und so.
Ja, gut, come on. Jetzt lass mal auch mal die Kirche im Dorf.
Du magst vielleicht den Nobelpreis gewinnen, aber du kannst ja schon lange nicht einen Vortrag halten, ja? Also, das finde ich schon irgendwie ein bisschen komisch.
Ja, ist weird.
Ja, ich finde es auch krass, weil ich hab jetzt auch ein bisschen. Tatsächlich, es gibt einen sehr guten Film, es gibt mehrere Filme über Marie Curie, aber es gibt einen relativ guten, den haben wir auch mal gezeigt in Heidelberg für unsere Wissenschaftsreihe, die heißt, oh Gott, wie heißt die denn? Women in Science, glaube ich, wo wir eben am Weltfrauentag immer mal wieder einen Film zeigen, der was mit Frauen in Wissenschaft zu tun hat. Und da haben wir den Film Radioactive gesehen. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Vielleicht heißt er auch einfach so. Vielleicht heißt er auch Radioaktiv. Oder deutsche Radioaktiv. Filme haben ja immer so einen komischen Untertitel. Radioaktiv, jetzt wird geheiratet.
Voll verstrahlt. Voll. Oder so.
Oh Gott. Voll verstrahlt. Das wäre richtig witzig. Und den kann man sich wirklich anschauen. Den kann ich empfehlen. Der ist auch wirklich spannend. Tatsächlich. Also wenn man die Geschichte nicht kennt, dann ist es spannend. Aber wenn man die Geschichte kennt, dann ist es auch ganz schön cool, das nochmal zu sehen, was da so passiert ist.
Ja, und
da
cool.
sind auch ziemlich viele historically accurate Sachen dabei.
Mm.
Ja.
We love. Also Empfehlung an euch, Radioactive.
Ja, anzuschauen. Ich fand ihn anschauen. Gut. Ich fand ihn gut. Ja, genau.
Cool.
Das war mein kleiner Fact. So.
Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Brücke, die ich da bauen kann, von einer Nobelpreisträgerin zu einem Nobelpreisträger.
Oh, wow.
Wow.
Wen denn?
Und zwar, du kennst vielleicht Daniel Kahnemann, oder? Schon mal gehört?
Daniel Kahnemann? Ich kenne nur Daniel Kehlmann, das ist dieser Autor, ne? Oder reden wir über die gleiche Person, der heißt Daniel Kahnemann, ich weiß das noch nicht.
Er ist auch ein Autor und er hat zum Beispiel dieses Buch geschrieben, also ist mittlerweile leider verstorben, aber er hat dieses Buch geschrieben, Thinking Fast, Thinking Slow oder so?
Ja, doch.
Oder Thinking Fast and Slow?
Doch, das habe ich schon mal gehört.
Da klingelt was, ne? Der hat nämlich 2002 den Nobelpreis, wollte ich erst sagen, den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen.
Ah.
Das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung zu ihm, weil der hat sich ganz viel mit Intuition, also Bauchgefühl im Prinzip, beschäftigt und ich auch. Da haben wir was gemeinsam.
Oh, wow.
Der Daniel Kahnemann und ich. Nee, ich habe, weil wir ja auch so ein bisschen euch updaten wollten, was alles so los ist. Ich schreibe gerade an einer Folge Quarks zu Intuition, zu der Frage, wann man eigentlich so seinem Bauchgefühl vertrauen kann und was das Bauchgefühl eigentlich ist.
Mhm, spannend.
Und da ist er eben so einer der, ja, wegweisenden Forschenden gewesen auf dem Gebiet. Würdest du sagen, du bist ein Bauchmensch oder
überhaupt?
Also bist
nicht,
du, das ist jetzt immer eine dumme Frage, ne? Bist du ein Kopfmensch oder ein Bauchmensch? Man ist ja weder noch, man hat vielleicht eine Tendenz dazu eher so, aber hast du ein starkes Bauchgefühl bei Entscheidungen?
Das ist schwierig. Ich glaube eher nicht. Also meine erste Intuition war zu sagen gar nicht, weil ich schon, wenn ich Entscheidungen treffe, ich habe so ein extra Zettel-Ding, also so vorgefertigte Zettel, wisst ihr, wenn du so To-Do-Listen hast. Aber ich habe so einen, der heißt Make a Decision. Dann schreibt.
Ach, geil.
Und dann kann man da so verschiedene Sachen aufschreiben. Also meistens sind meine Entscheidungen halt super. Also ich denke ganz viel über die verschiedenen Auswirkungen von den Entscheidungen nach und grübel total viel. Aber meistens okay, ist mein Bauchgefühl sehr, sehr stimmt sehr mit dem überein, was ich auch aus den Fakten rauslese. So.
Ah, interessant. Also wenn du jetzt vor der Entscheidung stehst, ne, es geht jetzt ja gerade zum Beispiel nach München.
Mhm, genau.
Also ihr zieht ja bald nach München.
Genau, wir ziehen nach München. Wenn jemand eine Wohnung hat, Bescheid sagen.
Ist, glaube ich, relativ easy in München. Also du stehst jetzt gerade vor der Entscheidung, oder du standest ja dann vor der Entscheidung, macht ihr das jetzt oder macht ihr das nicht?
Mhm.
Musst du dir ja irgendwann entscheiden.
Ja.
Hattest du da ein starkes Bauchgefühl, jetzt mal unabhängig davon, wie du dich entschieden hast und ob du dann drauf hörst oder nicht, aber hattest du so ein starkes inneres, also so eine schnelle Intuition, mhm. Oh, das fühlt sich jetzt eher gut an oder das fühlt sich jetzt eher nicht so gut an? Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, es war ja klar, dass wir irgendwo hin müssen, weil mein Mann ja weiter in der Forschung bleibt und deswegen nicht, also er hätte in Heidelberg bleiben können, was wäre halt nicht so ein guter Move gewesen für die Karriere, mhm. für die wissenschaftliche. Das heißt, war eigentlich klar, dass wohin geht, und dann gab es so verschiedene Städte zur Auswahl und München war eigentlich so von Anfang an die, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht super, super weit weg von Heidelberg. Wenn ich es mal okay. Heimweh habe, dann kann ich immer nach Heidelberg fahren oder auch nach
das
Hause.
Das ist ja aber alles, stopp. Das so ist ja alles schon rationalisiert. Nicht. Das ist ja alles schon rational.
So hast du keinen?
Also wenn ich jetzt sage, Lisa, ihr beide, ihr zieht jetzt nach Berlin, mhm. dann hab ich sofort so ein, nee. Je nachdem, welche Stadt du sagst, habe ich sofort so ein oder ein
Ja, aber
das hast du nicht?
Habe ich schon, aber ich weiß, dass das daran liegt, dass ich denke, Berlin, nee, ist mir viel zu anstrengend und so. Also ich,
Okay. Die Begründung ist ja nochmal eine andere Sache, aber ich wollte jetzt eigentlich nur darauf hinaus, ob du so, wenn ich dir verschiedene Optionen gebe oder wenn jetzt zum Beispiel, das wirst du ja wahrscheinlich haben, wenn sich jetzt jemand bei dir meldet, ich rufe dich auf einmal so abends um 22 Uhr an oder um 23 Uhr, dann hast du ja ein Gefühl von, ach, entweder sagst du so, oh nee, was jetzt, also fühlt sich sofort so, nee, ich will da nicht anrufen, ich will nicht jetzt mit dem telefonieren. Oder du denkst dir, bei mir wahrscheinlich eher.
Bei dir natürlich immer, ich gehe natürlich ran. Aber wenn du um 23 Uhr anrufst, würde ich denken, oh Gott, hoffentlich ist alles in Ordnung. Und okay, Jan hat nicht schon wieder sein Handy verloren und ist ausgeschlossen.
Gut, das sind ja aber alles wieder, du gehörst immer direkt zu den Rationalisierungen. Es geht jetzt wirklich nur um diesen ersten, diesen Impuls.
Ja, habe ich schon.
Das ist ja so das, was man Intuition nennt, Bauchgefühl.
Ja, ich bin aber ein sehr verbal formulierender Mensch, glaube ich.
Du machst mich wirklich wahnsinnig. So.
Ich weiß nicht, was ich falsch mache.
Wir wollen nur dieses Gefühl,
ja,
dass man noch gar nicht, du hast dieses
Tun
Gefühl.
Tun sie jetzt
wir
etwas verspüren.
Wir alle haben dieses Gefühl.
Ja, genau.
So. Und
erst jetzt mal einen Schluck Almdudler drauf.
Und damit habe ich mich halt viel beschäftigt jetzt so im Zuge dieser Folge, die aber auch noch nicht draußen ist. Die kommt erst noch raus.
Wann kommt die denn raus? Wann kann man die denn sehen jetzt als Fan?
Die kommt, glaube ich, im Januar raus.
Im Januar?
Ja.
Alter, da bin ich ja schon in München. Dauert das immer so lange?
Da hilft sie dir nicht mehr. Ja, ist schon immer so ein Prozess über mehrere Monate.
Oh, krass.
Aber da haben wir uns halt damit beschäftigt, was ist das eigentlich, Intuition? Und wann kann man seinem Bauch überhaupt vertrauen? Es gibt ja Leute, die das grundsätzlich, die sagen, ja, ich entscheide sowas immer aus dem Bauch heraus. Ich habe so ein Gespür und dann entscheide ich mich dafür oder nicht.
Ja.
Oder es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe zwar so ein Gespür, aber ich treffe die Entscheidung dann einfach nach so einer ganz sorgfältigen Abwägung. Und die meisten machen natürlich irgendeine Art von Kombination. Und natürlich lenkt auch dieses Gefühl schnell in die eine oder andere Richtung. Mhm. Also ich habe irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl bei einer Entscheidung und dann finde ich ganz automatisch Gründe dafür, rationale Gründe, das dann nicht zu machen. Ne?
Ja, klar.
So, oder ich finde irgendwie eine Idee erstmal so im ersten Moment super und dann fällt es mir viel leichter, dafür positive Argumente zu finden. So funktioniert das natürlich. Aber es ist ja total interessant, wie so Bauchgefühl irgendwie entsteht und wann man dem überhaupt vertrauen kann. Und einer, der da dazu forscht, ist eben dieser Daniel Kahnemann oder geforscht hat. Und ich fand es total interessant, so unterschiedliche Perspektiven auf ein und dasselbe Thema zu sehen, weil Daniel Kahnemann ist zum Beispiel, das wird man auch in diesem Buch, wenn man das mal lesen möchte, in diesem Thinking Fast and Slow oder wie es heißt, feststellen, der ist sehr kritisch gegenüber unserer Intuition. Der sagt nämlich, dass es eigentlich, wir verlassen uns da auf irgendwelche kognitiven Verzerrungen, auf irgendwelche Heuristiken und so. Und das ist total fehleranfällig. Und eigentlich ist es bei großen Entscheidungen ganz wichtig, dass man sich eben von so rationalen Überlegungen leiten lässt.
Mhm.
Und dann gibt es aber andere, genauso wichtige Forschende, wie zum Beispiel Gary Klein, das ist auch ein Psychologe, der eine ganz andere Perspektive auf Intuition hat und sagt, es gibt sowas wie Expertenintuition, also Leute, die viel Expertise in einem gewissen Bereich haben.
Ärzte zum Beispiel, Ärztin.
Da denkt man direkt dran, genau. Ja. Die können ohne viel Informationen schnell sehr präzise Entscheidungen treffen.
Mhm.
Dann kann man sich vorstellen, jemand ist irgendwie im OP, ein Chirurg ist im OP und es geht um Leben und Tod. Operiere ich jetzt, operiere ich nicht oder was mache ich jetzt genau? Das muss alles sehr, sehr schnell passieren. Und der andere Blickpunkt die andere Perspektive auf Intuition ist eben, naja, wenn ich viel Erfahrung habe mit ähnlichen Situationen, dann kann ich mich da schon drauf verlassen und dann kann ich sehr schnell sehr gute Entscheidungen treffen.
Ja, das klingt irgendwie sinnvoll.
Das fand ich total, voll. Und ich fand es total interessant, so zu überlegen, was muss eigentlich gegeben sein, dass ich mich auf meine dass ich mich auf meine Intuition, auf meinen Bauch verlassen kann.
Mhm.
Weil ich zum Beispiel, ich habe ein sehr starkes Bauchgefühl. Also ich habe sehr eindeutig ein positives Bauchgefühl oder ein sehr negatives Bauchgefühl zu Sachen. Und deswegen ist es für mich total wichtig, wann kann ich mich drauf verlassen? Weil ich bin auch ein sehr ängstlicher Mensch, grundsätzlich. Mhm. Das heißt, ich habe häufiger ein negatives Bauchgefühl bei Dingen.
Aber würdest du sagen, dass es gut ist, dass du dich immer drauf verlässt, wenn es öfter negativ ist?
Ich verlasse mich auch nicht immer drauf.
Ah, okay.
Dazu wollte ich jetzt kommen, genau, weil ich so ängstlich bin, weil ich
dass
weiß, ich bin so ängstlich. Lisa, das ist jetzt mein Vortrag, okay? Nee, weil ich so ängstlich bin, vorsichtig, weiß ich, dass ich dieses Bauchgefühl manchmal übergehen muss. Weil sonst bleibe ich halt einfach in meiner Komfortzone. So. Meine Lösung für dieses Problem, was ich habe, ist immer, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, wenn ich irgendwas machen, wenn es irgendwas Neues gibt, zum Beispiel irgendwie kommt eine Anfrage für irgendeinen neuen Job, irgendeine Moderationsanfrage oder so, möchtest du das und das machen? Dann gucke ich immer, dass ich mich freue und auch ein bisschen Angst habe.
Okay.
Aber es muss immer Freude da sein. Es darf ganz viel Angst dabei sein, aber es muss auch Lust dabei sein. Also ich muss irgendwie ein bisschen Bock drauf haben. Ich muss dieses Gefühl haben, das reizt mich.
Ja.
Und gleichzeitig habe ich total Angst. Wenn ich nur Angst habe oder nur denke, nee, dann brauche ich mich auch
dann
gar nicht so
damit
beschäftigen. Aber wenn es ein gemischtes Gefühl ist, dann versuche ich da so ein bisschen über meinen Schatten zu springen. Und Gary Klein und Kahneman, also die beiden, die ich gerade vorgestellt habe, die haben so ein ganz interessantes Paper dazu geschrieben und versucht so ein bisschen ihre beiden Ansätze, also einerseits Intuition, Bauchgefühl ist total fehleranfällig und andererseits Bauchgefühl ist total hilfreich, wenn man viel Expertise in einem Gebiet hat, zusammenzuführen und so abzuleiten, was zeichnet denn Situationen und Leute aus oder wann kann man, unter welchen Bedingungen kann man tatsächlich gut auf das Bauchgefühl vertrauen.
Die haben zusammen dieses Paper sogar geschrieben, diese
Veröffentlichung. Genau, die haben das zusammen so aus der Literatur abgeleitet und das ist ziemlich cool, weil da kam was relativ, also für psychologische Forschung relativ Eindeutiges raus.
Nämlich?
Für physikalische Forschung wäre es wahrscheinlich immer noch mega schwammig.
Ja.
Und zwar braucht man sehr viel Erfahrung mit sehr ähnlichen Situationen, unter sehr ähnlichen Bedingungen.
Mhm.
Und, das ist ganz wichtig, konkretes, zeitnahes Feedback, ob man mit den eigenen Entscheidungen richtig lag.
Ah, dass sich
oder
die
nicht.
Intuition weiter ausbilden kann, sozusagen.
Genau, einfach, weil die Idee ist, dass Intuition einerseits auf irgendwelchen Heuristiken, also so Daumenregeln und sowas, so mentalen Abkürzungen beruht. Komm, ich habe auch gleich noch ein schönes Beispiel für dich. Stell ich dir noch eine kleine Frage. Und andererseits eben auf dem, was wir erfahren haben, was wir erlebt haben. Also Intuition besteht auch aus zum Beispiel so ganz schnelle Mustererkennung. Ne? Ich erkenne irgendwie eine Situation wieder, die ich schon mal so ähnlich erlebt habe. Ich habe als Kind ganz oft erlebt irgendwie, dass mich irgendwelche Erwachsenen angesprochen haben und es war immer mega unangenehm oder so. Dann habe ich vielleicht in Zukunft immer, wenn mich irgendjemand anspricht, erstmal so ein so ein Gefühl von, ich will da jetzt irgendwie nicht mit.
Das ist eine hypothetische Situation.
Ja, als nur so als Beispiel.
Ja.
Also beruht auf Erfahrungswissen.
Mhm.
Genau. Also wir brauchen sehr viel Erfahrung mit ähnlichen Situationen. Die Bedingungen unter dieser Situation müssen sehr ähnlich sein und ich brauche sehr konkretes Feedback. Und ein Beispiel, das sie geben, sind SchachspielerInnen. Also Leute, die Schach spielen, die erfahrene Schach, also die sehr viel Schach schon gespielt haben, die haben ja einfach extrem viele Partien mit demselben Brett, denselben Spielregeln.
Die sind immer gleich.
Schon absolviert, sind immer gleich, genau gleich.
Das Brett ist sehr auch konstant. Immer gleich. Praktisch.
Das Brett ist immer gleich, Spielregeln sind immer gleich, alles gleich.
Ja.
Und du bekommst für deine Züge immer direkt gerückmeldet, oh, das war jetzt gut oder das war jetzt nicht, je nachdem, ob du dann verlierst oder nicht.
Ja.
Das heißt, die können irgendwann eine gute Intuition für bestimmte Züge entwickeln. Die sehen dann, okay, wenn der Läufer auf H6 geht, dann muss ich das und das machen. So. Mhm. Aber jemand zum Beispiel, irgendeine Expertin für Geschichte oder Politikwissenschaften, die jetzt irgendwie so eine Prognose für in 10 Jahren machen soll. Die hat vielleicht schon ganz viel Erfahrung, also da können wir einen Haken dran setzen, ganz viel sich damit mit Weltgeschehen und politischen Entwicklungen auseinandergesetzt. Aber die Bedingungen, unter denen das stattfindet, sind relativ unterschiedlich, je nachdem, was gerade auf der Welt los ist. Also die sind nicht so besonders konstant. Und die Personen bekommen ja immer erst 10 Jahre später Feedback, ob sie richtig gelegen haben.
Ja, das
heißt,
schwierig.
Unter den Bedingungen kann man eigentlich sich nicht so gut auf Intuition verlassen. Das fand ich ziemlich cool.
Ja, das versteht so. Man auch. Verstehe ich auch.
Ja, versteht ja, man. Versteht das war man. Schön. Und jetzt habe ich noch mal einen so zur gaggigen Abrundung. Gaggig.
Gag.
Ganz gaggig.
Klein Gag. Erstmal einen Schluck
Jeverfan. Nochmal einen kleinen Schluck von meinem Jeverfan. Habe ich noch eine kleine Demonstration mitgebracht, die zeigen soll, wie fehleranfällig unsere Intuition ist. Und es ist perfekt, dass ich dir schon so eingeleitet habe, weil vielleicht klappt es jetzt deswegen nicht mehr.
Okay, ja.
Stell dir jetzt eine ganz schnelle Frage und die kennst du wahrscheinlich. Und dann musst du ganz schnell antworten, okay?
Die kenne ich, okay, ja.
Du darfst nicht lange drüber nachdenken. Also pass auf, ganz schnelle Frage. Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Was kostet der Ball?
5 Cent.
Bam. Kanntest du das schon?
Nee. Aber 1,10 Euro plus...
Boah, du bist eine Maschine.
Hä? Ach so, weil man denkt 1 Euro.
Ja.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch erst für eine Millisekunde gedacht. Dann dachte ich aber, nee, weil... ich addiere nee, das
denkt,
dann
man
einfach.
Man denkt 10 Cent. Man denkt, der Schläger muss
1 Euro kosten.
Du bist ja eine Maschine.
Okay.
Boah, das unterstreicht wieder, dass ich echt glaube, du bist ein bisschen schlauer als ich.
Also okay, richtig, ne? 5 Cent.
Ja, ist sehr, sehr gut.
Okay, cool.
Boah, krass, Lisa. Also ich wollte so aus Spaß fragen, wer von uns beiden... Also ich meine, wir werden beide keinen Nobelpreis gewinnen, aber wer von uns eher einen Nobelpreis gewinnt, und das ist auf jeden Fall du. Auf jeden Fall. Okay. So, nächste Frage, ganz schnell.
Ja.
Wie viele Kubikmeter Erde sind in einem 3x3x3 Meter Loch?
Wie viel ist 9x3? Ist 18, 27.
Sehr schön gerechnet, ist aber leider falsch. Das ist eine kleine Scherzfrage gewesen. Weil es wäre dann kein Loch mehr, wenn der Erde drin ist.
Guck mal, jetzt bin ich doch reingefallen. Krieg ich doch keinen Nobelpreis.
Aber das ist finde ich, auch mehr so ein bisschen so eine
Scherzfrage. Das ist so eine Frage, oh, ich hasse solche Fragen. Wie viel, was wiegt mehr, 10 Kilo Federn oder 10 Kilo Eisen? Das ist auch so ein Klassiker. Schlau.
Genau, und diese Beispiele sollen ja zeigen, dass man, wenn man schnell eine Entscheidung treffen muss, sich häufig auf so irgendwie so, man hat häufig so ein Gefühl, weil man diese erste Frage mit dem Schläger dann so grob überschlägt und einfach so denkt, ah ja, genau, 1 Euro mehr, das ist 1 Euro, dann fehlen noch 10 Cent, dann kostet der Ball 10 Cent. So, das ist so eine mentale Abkürzung. Und wenn man da aber wenn man da analytisch rangehen würde, so wie du es jetzt auch direkt intuitiv gemacht hast, was ich krass fand, aber wenn man da so ein bisschen länger drüber nachdenkt, kommt man auf die Idee, ah ja, nee, das kommt ja nicht hin. Ich rechne es mal kurz aus. So. Das wollte ich nur so kurz mit dir teilen. Und ich bin wirklich immer noch impressed. Das ist krass.
Ich gehe seit 10 Jahren jede Woche in ein Pubquiz, wo immer eine Mathefrage ist. Und das sind immer solche Fragen. Wahrscheinlich ist es deswegen. Habe ich schon eine Intuition für kompliziert gestellte Fragen.
Wahrscheinlich. Oder du hast ganz viel dieses von diesem, wie hieß dieses Dr. Kawashimas
Gehirnjogging. Nee, ich hatte leider so. Keinen Nintendo DS. Ich wollte das immer haben. Ich wollte auch Nintendogs immer haben, aber ich hatte leider keinen Nintendo DS.
Das kann ich dich aber beruhigen, das steigert nicht deine Intelligenz.
Schade.
Hat man lange gedacht, dass so Gehirnjogging die Intelligenz steigert.
Es steigert nur deine Fähigkeit. Das hat nicht meine Sportlichkeit gesteigert, auf jeden Fall.
Es steigert nur deine Fähigkeiten in genau diesem Bereich.
Ah, okay.
Also wenn du irgendwie so eine bestimmte Aufgabe machst, ich weiß nicht, was man da immer so gemacht hat, Kopfrechnen oder so, dann wirst du halt im Kopfrechnen besser.
Okay, da verstehe ich.
Aber es überträgt sich nicht einfach auf alle anderen Fähigkeiten. Schade.
Schade.
Ja.
Gut, Jan, danke für den Überblick.
Ja, sehr gerne.
War spannend.
Ja, ich wollte eigentlich noch ganz viel mehr erzählen, aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Ich schreibe gerade eine Folge über Evolutionspsychologie, das ist auch mega spannend. Aber das machen wir dann
nächstes Mal beim nächsten Spaßgetränk erzählen, weil ich habe jetzt den Almdudler schon fast auf.
Ja, ich auch. Ich bin auch leer.
Ich finde, die sollten die Sprite-Challenge in die Almdudler-Challenge ändern.
Was ist nochmal die Sprite-Challenge?
Die Sprite-Challenge ist, dass man ich weiß nicht, ob man einen Liter trinken muss oder einen halben Liter Sprite, weil Sprite hat halt super viel Kohlensäure und dann rülpsen die halt so ultra doll. Aber ich kann euch sagen, Almnudler ist schlimmer als Sprite.
Dann machen wir jetzt ganz schnell Schluss hier mit dem Podcast, damit Lisa dann sie richtig schön ausrülpsen kann.
Genau.
Und wir haben noch eine kleine Mini-Ankündigung. Oder das heißt eigentlich für uns ist das
eine große Sache.
Ist gar nicht so mini, ist eigentlich eine ziemlich große und coole Sache. Und zwar, wenn ihr Lust habt, uns mal live zu hören,
zu sehen,
dann habt
sogar
ihr die Möglichkeit. Und uns zu sehen, ja. Dann habt ihr die Möglichkeit, und zwar am 22. November beim Brainwaves Podcast Festival am Science College Overbach. Das ist in der Nähe von Köln. Mhm. Also für alle, die so in dem Umkreis wohnen, oder ihr könnt natürlich auch aus der Schweiz anreisen. da könnt ihr uns hören, da sind wir, da könnt ihr uns sehen, da könnt ihr uns nicht anfassen, aber
doch, die Hand schütteln.
Da können wir quatschen. Ja, die Hand schütteln. Schön und schütteln, vielleicht einen kleinen Schulterklopfer. Und das besonders coole ist, es ist kostenlos.
Yay!
Und wir lieben ja kostenlose Sachen.
Yes.
Tickets könnt ihr euch einfach online, da könnt ihr euch einfach anmelden, dann kriegt ihr diese Tickets. Wir packen den Link mal in die Shownotes.
Yes,
das und machen wir. Ansonsten bleibt uns gar nicht mehr viel anderes zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Sorry, dass wir so lange weg waren.
Ja.
Wir versuchen es jetzt wieder regelmäßig zu machen. Und abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt uns sehr gerne, das wäre total toll, eine Sternebewertung geben. Das ist ganz einfach und das geht in Sekundenschnelle und das ist für uns super hilfreich. Pusht den Algorithmus und freut uns natürlich persönlich auch total. Schaut auch gerne auf Social Media vorbei, auf unserem Podcast-Kanal und auch auf den Kanälen von Lisa und von mir. Die findet ihr alle in der Beschreibung. Oh, und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback da lassen wollt, dann schreibt uns gerne in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüssi.
Ciao.